Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Mauli, wir sind jetzt beide heute in Quarantäne gegangen. Ja. Wahrscheinlich auch zu Recht, um dann am 24. noch den Schnelltest machen zu können, um dann mit unseren Großeltern feiern zu können, oder? Das ist doch der Plan.
Ja, ähnlich bei mir tatsächlich. Ich denke, geht bei beiden auch ähnlich vom weiblichen Partner aus. Aber das ist ja auch gut so, ne? Da ergänzt man sich ja mit der Leichtsinnigkeit und der Übervorsichtigkeit, kommt man, glaube ich, am Ende bei was ganz Gesundem raus, zum Beispiel jetzt mal 3-4 Tage nicht rausgehen und dafür mal telefonieren miteinander und dafür dann schönen Weihnachten feiern.
Korrekt, korrekt. Allerdings muss ich sagen, ich muss tatsächlich noch nach Stuttgart fahren. Ich habe einen Trauerfall zu beklagen. Meine hochbetagte Tante ist verstorben.
Oh nein.
Und da findet tatsächlich die Trauerfeier noch am 23. Dezember statt.
Ach Gott.
Naja, insofern fahre ich noch Zug, aber ich habe gelesen und gehört, dass die Ansteckungsgefahr in den Zügen tatsächlich sehr, sehr gering ist und muss auch sagen, ich bin ja neulich nach Hannover gefahren, wie man vielleicht weiß.
Ja. Ist mit dem Brudi getroffen.
Um dort auf den Brudi zu treffen. Und da wurden die Leute tatsächlich auf die Fensterplätze verwiesen, sodass also so im Mittelgang halt auch niemand anzutreffen war.
Wer will denn im Gang sitzen auch? Ich glaube, Fenster ist doch immer das, worum man sich prügelt, oder? Wer
am Fenster sitzen darf? Eigentlich schon. Und ehrlich gesagt, hey, ich saß da im Viererabteil, also in diesem Viererkabuff da am, wo auch dieser Tisch steht, saß ich auch immer alleine. Übrigens, Hannover, beste Strecke, um schwarz zu fahren. Also ich wurde kein einziges Mal kontrolliert. Beim ersten Mal, ich muss gestehen, ich habe den falschen Zug gebucht. Ja, und ich buche halt immer relativ günstig mit dieser Zugbindung und schaue auf diesen Plan und denke mir, ey, ich habe eine Stunde zu spät gebucht. Wie ist denn das passiert? Dann bin ich aber einfach aufgestanden, als ich den Schaffner gesehen habe, musste für etwas längere Zeit auf Toilette und dann war es das auch. Und Hannover-Berlin ist ja tatsächlich so eine Vorortstrecke, mehr oder weniger, da ist man ja in einer Stunde und wurde dann auch kein weiteres Mal kontrolliert. Also heißer Tipp. Für diese Bahnstrecke braucht ihr eigentlich gar kein Ticket lösen, glaube ich.
Mein Steiger, wie auf den Jams früher, oder? Zu den Jams sind wir nicht schwarz gefahren auf der Toilette, einfach nur, damit wir mehr Geld für Dosen ausgeben können vor Ort und dann noch schöne legale Wall malen können.
Alter, das ist das schön. Du hast diese Hip-Hop-Geschichten, die ich gerne erlebt hätte, von denen ich immer in den Fanzines gelesen habe und in der Torch-Biografie. Du hast es erlebt.
Mann, vielleicht habe ich die auch von da, Steiger, kann auch sein, ich weiß es nicht.
Wie sind wir denn da hingefahren? Also ich war tatsächlich auch gar nicht auf so vielen Jams. Ja, da war ich einfach schon zu alt.
Das ist so witzig. Ich bin ja genau die Umschwungsgeneration. Die Jams, die es bei uns gab, waren halt dieses Graffiti-Box-Jam im Jam oder so. Aber das ist ja eigentlich für die Leute, die Jams, von denen immer alle mit großen Augen reden, miterlebt haben, ist das wahrscheinlich so, ja, komm, da war doch dann schon Sellout, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir damals gemacht haben. Aber ich muss sagen, damals für mich als so 13-Jährigen, 14-Jährigen war das so richtig, oh Mann, hier ist irgendwie eine Kultur, Mann, da hinten malen welche und hier macht einer Beatbox. Ich meine, das nervt ein bisschen, aber er macht es, das ist doch...
Er macht es so lange, bis alle weg sind vor der Bühne. Das ist richtig gut. Und krass, dann macht
kann der echt, der kann echt Smooth Criminal, aber nur mit seinem Mund machen. Das gibt's doch jetzt nicht. Nee, aber das ist so trotzdem irgendwie ein geiles Gefühl gewesen. So, okay, ey, hier laufen auch Zivis rum, aber hier in diesem eingezäunten Gelände können die nichts machen, wenn hier jemand gegensprayt und so. Und alle malen hier Skizzen und man sieht so, oh, da malt gerade D-Mark. Krass, so sieht D-Mark aus und so. Das war schon ein bisschen wild.
ich muss dir sagen, ich glaube, da war schon die erste Fanta 4, also auf der zweiten Fanta 4 Jam im Degerlocher Jugendhaus haben sie wahrscheinlich schon gesagt, aber nur die erste war real. Weißt du, was ich meine? dieses, wow, das ist ja jetzt Sellout, das war, glaube ich, schon auf der zweiten Jam von Advanced Chemistry in Heidelberg auch schon zu hören. Das, wer erst auf der zweiten war, war schon Sellout.
Wenn du nicht bei meiner Geburt dabei warst, was willst du von mir, Gottverdammt?
Ja.
Rede nicht mit mir. Oh, Steiger, ich muss sagen, bei mir hat nach der letzten Sendung hat das Unheil seinen Lauf genommen. Hab ja so ein bisschen, kam ja da ganz frisch aus der Cyberparanoia. Tatsächlich hat mir dann Felix Lobrecht, als er unsere Sendung gehört hat, so einen Link geschickt, wo dieser Tristan Harris, der diesen Film initiiert hat, über den ich da geredet habe, das Social Dilemma.
Ja, ah, okay.
Wo der in verschiedenen Podcasts war und der hat auch einen eigenen Podcast, den ich mir da angehört habe und so weiter. Und Steiger, es ist wirklich ein Themengebiet, das, ich muss dir da mal 2, 3 Folgen schicken, das ist wirklich gestört, weil die auch über die Wahl in Brasilien reden und so weiter und so fort. Mhm. Und dass dann die Befragung gemacht haben, dass 89% der Leute, die Bolsonaro gewählt haben, das gemacht haben aufgrund einer Fake News Kampagne auf Facebook, die sie über den Kontrahenten geglaubt haben. So.
Ja, aber war das über Facebook oder über WhatsApp-Gruppen? Ich habe auch irgendwie gehört, dass dort teilweise die politische Propaganda sich sogar weg vom Computer entwickelt, sondern nur noch mit dem Smartphone funktioniert. Also mit so
Messages. Hängen ja auch genug Leute auf Facebook Messenger rum oder auf Facebook, also in Facebook-Gruppen auf dem Handy. Mhm. Aber das kann, das würde ich jetzt nicht so, ja, kann sein, dass es da aber jetzt nicht nur um Facebook ging. Aber total gestört, wie dann. Ich weiß nicht, ne, wenn man sich diesen ganzen Mechanismus reinzieht, wie, dass dir der Algorithmus immer das nächst Verrücktere vorschlägt und das nächst Extremere und von, ey, ich interessiere mich irgendwie für Organic Food für meine Säuglinge zu, ey, Impfgegner zu, ey, die wollen uns jetzt alle 5G implantieren. Das geht ja dann relativ schnell doch. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt dass gewisse politische Lager gerade aufwachen und merken, ach du Scheiße, was passiert denn hier gerade? Das ist so, das ist voll der nahrhafte Boden für so Extremisten und für vor allem Leute, die irgendwie so eine, ja, die eine Diktatur ausrufen wollen, mehr oder weniger.
Also, was ich mich dabei frage, ist, warum funktioniert, also wenn diese Tools bekannt sind und die sind ja auch benutzbar, warum werden die von den politischen Gegnern, sprich jetzt also von meinen Leuten oder von den Linken, nicht ebenso exzessiv benutzt oder
Na, werden Überhaupt sie ja, aber genutzt. das geht ja, oder weißt du, das ist auch, guck mal, das ist ja auch so ein, also so eine Art Gedanke der Woche, war von mir, den ich mir letzte Woche gemacht habe, war, eigentlich funktioniert die Gesellschaft, ja, weißt du, eigentlich, also wenn du jetzt dieses Internet-Ding mal ausklammerst, ja, diese Gesellschaft vor deiner Haustür, diese, man läuft auf der gleichen Straße, man springt sich nicht an die Gurgel, man vergewaltigt niemanden, man plündert niemanden, hurra, hurra, das haut alles halbwegs hin. Aber das ist im Internet, verschwimmen halt die Grenzen und das ist ja auch was im Hip-Hop seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren gepredigt wird, immer die Internet-Rambos, das hat mir noch nie einer auf der Straße gesagt, ja richtig, weil das ist ja auch entgegen der Natur irgendwie, sich jetzt überproportional viele Feinde draußen zu machen, in deinem direkten Umfeld, weißt du, du willst ja nicht, dass wenn deine Wohnung, das Feuer in deiner Wohnung brennt, dass alle im Treppenhaus sagen, ja, komm, lass den mal da liegen, wir gehen mal schon nach unten, sondern da willst du ja eigentlich, dass du einen Zusammenhalt in deinem Haus, hast du ja auch zum Brudi gesagt, du bist eine Respektsperson in deinem Haus, weil du nett zu dem bist, weil du den respektvoll gegenüber dich verhältst und bla bla bla. So funktioniert Nachbarschaft irgendwie, ja. Und im Internet haut das nicht mehr hin und das ist dann eigentlich, also weißt du, eigentlich laufen alle durch eine halbwegs funktionierende
Gesellschaft. Ich verstehe deinen Gedanken,
Mit diesem Smartphone in der Hand, was ihnen aber die ganze Zeit suggeriert, die sind alle bekloppt. Guck mal, überall sind Verschwörer, überall sind Nazis, überall sind linke Extremisten, überall, ne, das ist ja, kannst du dir ja auch suchen, das ist ja alles komplett die Bedrohung für alle anderen. Ja,
überall sind Shisha Barbesitzende.
Überall sind arabische Clans, die Polizei, das sind alles auch, also ne, das sind alles reale Probleme. Es gibt rassistische Polizei und es gibt Strukturen, ne, bla, das gibt's alles, aber das wird einem als viel größer suggeriert Und deswegen verliert man irgendwie seinen Verstand im Internet, glaube ich.
Ja, als es dann in der Realität ist, weil man diesem. Aber ich sag dir eins, das schwappt halt ab und zu mal über. Und Grüße an dieser Stelle mal an Mohammed, meinen Partner da von diesem Podcast, von dem Clanland-Podcast.
Mo Shakur, ja.
Den ich auch letzte Woche vergessen habe zu grüßen. Deshalb grüße ich ihn jetzt relativ am Anfang. Dann brauche ich nicht die ganze Sendung an.
Also, mach's gut, Mohammed. Schlaf gut.
Mohammed, du kannst jetzt aufhören. Du kannst jetzt aufhören. Ich habe dich jetzt gegrüßt. Aber wo wir auch heute nochmal den Gedanken haben, ey, das schwappt so krass über. Mittlerweile gibt es einen Hashtag, wenn über Clan-Kriminalität berichtet wird, Achse des Bösen.
Was?
Oder so. Ja, ja. Das ist neulich irgendwie so gehashtaggt worden. Und da muss man dann echt sagen, die Leute sind ja auch mittlerweile so geframed. Und es geht mir in privaten Gesprächen so, wenn das Thema auf Clans kommt oder auf Araber in Deutschland, ja, dann ist das Wort Verbrechen so quasi der zweite Gedanke, der sofort mitgeliefert wird. Du denkst nicht irgendwie so, ah ja, klar, die machen gutes Falafel oder irgendwas. Auch etwas Stereotypes, aber etwas Angenehmes oder Positives, ja, geiler Pfefferminztee oder so. Oder lecker Shawarma esse ich auch gerne, sondern hey, nee, Verbrechen, das ist der zweite Gedanke. So, und da, insofern ist das halt, schwappt es halt wirklich auch ins echte Leben rüber.
Ey, das schwappt komplett rüber. Das ist ja auch, also es gibt dann ja immer wieder, das ist so witzig, ich habe meiner Oma da vor ein paar Tagen drüber geredet und die hat gemeint, ja, es gibt so ein Lied von Reinhard May, da beschreibt er genau das vor 20 Jahren. Und das fand ich dann so süß, weil der eine Geschichte erzählt von einem, über den irgendwie in der Zeitung erzählt wurde oder im Dorf erzählt wurde, der hat ein Kind missbraucht und war aber gar nicht so und dann wurde der irgendwie überfahren oder keine Ahnung, aus Selbstjustiz seiner Community. Und das sind ja Fälle, die man auch immer wieder hört, dass irgendwie in, keine Ahnung, Honduras jemand abgestochen wurde, weil der sieht so ähnlich aus wie einer, über den gerade ein Video rumgeht. Weißt du, also so Geschichten, die die Leute im Internet so emotional aufladen, dass sie sich denken, da muss doch einer was machen.
Naja, das ist diese Radikalisierung, die du im Netz dann anstößt und wo man das auch überhaupt nicht mehr steuern kann, weil irgendeiner da draußen, der findet das oder den triggert es dann so sehr, dass er denkt, okay, ich muss jetzt was tun. Das war ja bei diesem Lehrer, der da geköpft wurde, ja auch so ähnlich.
Welcher Lehrer wurde denn geköpft?
In Frankreich. Der über diese Mohammed-Karikaturen gesprochen hat.
Da wurde ein Lehrer geköpft, Alter?
Das habe ich dir doch erzählt. Das habe ich dir, glaube ich, neulich schon mal erzählt.
Oh Gott, sorry.
Das ist doch der hat über Mohammed-Karikaturen im Unterricht gesprochen und dann wurde das im Netz ausgebreitet. Der hat sich über den Propheten lustig gemacht. Und er hat natürlich über Pressefreiheit gesprochen. Ja, und er hätte sich über den Propheten lustig gemacht. Und das haben dann wiederum andere Leute aufgegriffen. Und bis es dann dazu kam, dass irgendein 18-Jähriger sich ein Schwert geschnappt hat und den dann enthauptet hat.
Oh, Alter.
Ja. So, und das sind Sachen, genau, Hanau ist auch so ein Beispiel, ja, irgendwie so lange über Shisha-Bars sprechen, bis man denkt, ey, okay, Shisha-Bars, also jede Shisha-Bar ist ein Ort der Hölle und ein Ort des Bösen und ich muss da jetzt reinrockern.
Da wird gerade der nächste IS-Anschlag geplant.
Genau, und wenn der Staat zu schwach ist, dann nehme ich das Recht jetzt mal in meine eigene Hand. Ja, das ist ja dieses Denken.
Ja, sehr schwierig. Jedenfalls, du siehst, ich bin da immer noch in der gleichen Schleife.
Ja.
Die einzige Sache, die ich dir sagen kann, die sich bei mir geändert hat, ist, ich habe kein Twitter mehr auf dem Handy und keine Benachrichtigung mehr. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt, der sehr, sehr erleichtert irgendwie. Ich weiß auch nicht, das fühlt sich gut an diese Woche.
Ich muss sagen, dass Twitter mich ehrlich gesagt am allerwenigsten stresst. Also wenn man nicht wirklich in so eine falsche Bubble gerät, aber wenn ich das merke...
Es hat nicht die größte, es hat auch für mich jetzt nicht die größte Sogwirkung. Ich finde schon, dann ist irgendwie Instagram oder YouTube hat das mehr für mich, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist trotzdem bei Twitter ganz oft, dass ich mich dann so ertappt habe, wie ich da durchscroll und mir denke, ihr seid alle alle komplett irre. Und die meisten, denen ich folge, die spielen damit, ne? Die wissen selber, was Twitter für ein Madhouse ist und haben da aber einfach Spaß dran. Aber für mich ist dann irgendwann so gewesen, dass ich denke, ey, was ist, ihr seid alle verrückt. was passiert hier? Ja, und halt auch so zwei, drei Tage mal verpasst, hey, geht noch, alles okay, ey, völlig okay.
Ich lebe trotzdem noch. Ja, nee, das muss man sagen, Sogwirkung hat Twitter auf jeden Fall auf mich, weil es einfach so, so absurd ist, dass ich mich da wirklich auch drin verlieren kann. Aber ich merke, wenn es anfängt, so unter der Kopfhaut zu jucken und ich mir die ganze und ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, oh, was schreibe ich diesem Arschloch jetzt, dass er sich richtig beleidigt fühlt, dann muss ich raus aus gewissen Threads. Ja, und
das ist voll, weil das ist dann auch der Punkt, an dem sich Cashmo wiedergefunden hat, der so, ey, wie, die hat mir wehgetan, wie tue ich der jetzt richtig eklig weh?
Ja.
Das ist ja hängen geblieben, das wollen wir alle nicht, haben wir gelernt jetzt. Oh, mir hat Jonas auch auf die letzte Woche eine längere Nachricht geschrieben, die eine ganz lange Einleitung enthält, wo er klar macht, ey, das ist jetzt echt egal, ob du das liest oder nicht, ich will hier einfach mal meine Gedanken aufschreiben.
Yeah.
Ey, musst auch nicht antworten, ist auch echt scheißegal. Aber ich fand das ganz interessant. Ich merke ganz deutlich, dass mich das Internet von mir selbst und den Dingen, die ich will, entfernt. Ganz konkret in Situationen, so dass ich etwas Spezielles gucken oder recherchieren möchte und vorher reflexartig meine Mails checken muss. Eine beantworte ich, dann erinnere ich mich schon kaum, was ich davor eigentlich tun wollte. Aber auch ganz allgemein, so dass ich durch Mails, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Messengers, ey, das ist auch so eine Sache, ne? Reddit,
ja,
habe ich mich nie reingetraut.
Ich glaube, genau, da soll man sich so auch nicht reingetrauen, wirklich.
So unendliche Weiten sind.
Ja.
Twitch auch so, ey, immer ist irgendwer live und der macht das jetzt und danach ist das nicht mehr da. Ey, ich werde irre. Okay, pass auf. Ah, genau. Aber auch ganz allgemein, so dass ich durch Mails, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Messages und so weiter scheinbar weniger Zeit, Kraft und Lust für mein eigenes Leben und die Dinge, die ich tun will, habe. Und die Internetsachen sind fast immer etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Ich gucke was neu ist, was gerade aktuell oder populär ist, was mir meine Algorithmen ausgesucht haben, was mich schon interessiert, aber so gut wie nie so doll wie die Dinge, die ich mir selbst aussuchen würde. Außer von Internetstrukturen, wie Bücher, spezielle Wissensthemen und Filme. Es ist sicher möglich, das Internet nur 100% als Tool und als Mittel für die eigenen Interessen und Ziele zu nutzen, sodass man bei sich und selbstbestimmt bleibt. Ich merke aber immer wieder, dass ich das einfach nicht schaffe. Ich habe zu wenig Disziplin, bin zu wenig selbstorganisiert und die Suchtmechanismen im Internet sind zu stark. Also versuche ich jetzt Strategien wie jeden zweiten Tag kein Internet oder erst abends. iPad und Handy oben auf den Schrank packen oder nur bewusst und im zeitlichen Rahmen in die Hand nehmen. So macht es auch viel mehr Spaß, aber ich sehe auch die Widersprüche, dass die Welt, in der wir leben, gerade vor allem durch die Pandemie immer digitaler wird und ich demnach immer schwächer im Kampf gegen diese Süchte. Auch das Internet ist ein gutes Pflaster gegen Einsamkeit, was ihm nochmal mehr Macht gibt. Ich bin zuversichtlich, dass man mit dem bewussten und kontrollierten Umgang dagegen ankommen kann. Internetsüchtige aller Welt, vereinigt euch. Fand ich eine gute Bestandsaufnahme, weil ich glaube, das sind Sachen, da findet sich jeder wieder und da darf man sich auch nicht großartig für verurteilen. Das ist halt Design von echt schlauen Leuten, um dich da lange vorzufesseln und ja, scheiße, dann hat man halt irgendwann gemerkt, Menschen springen auf Selbstdarstellung an und auf Hassreden und auf Leute, die so tun, als hätten sie alle Antworten und denen rennt man dann hinterher. So, das sind ja einfach nur Mechanismen, denen wir uns irgendwie bewusst werden müssen. Und für uns entscheiden sollen, ist das vielleicht jetzt nicht das Gesündeste. Und hilft das jetzt vielleicht auch nicht, wenn man vermeintlich auf der moralisch richtigen Seite steht, wenn man dann dafür irgendwie auf der anderen Seite einen Shitstorm gegen jemanden auslöst oder so, weißt du? Wenn man sich dann irgendwie gegen seinen eigenen Shitstorm mit einem Shitstorm gegen wen anders verteidigt oder ob man dann vielleicht mal einen Schritt zurücktritt und sagt, ey, wenn man, wofür ist das hier gerade alles eigentlich gut? So. Naja.
Na gut, wollen wir mal.
Ey, ich habe gute Musik gespottet diese Woche.
Ah, okay,
erstmal gut. Erstmal hat Cass seine Single Ich bin niemals perfekt rausgebracht. Das ist der erste Bietigheimer-Banger, den ich heute auf die Playlist packe. Und Blade hat letzte Woche was rausgebracht, was ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe, leider, weil wirklich einfach echt viel rauskommt. Aber den Song wollte ich auch mit auf die Playlist packen, der heißt Boxen laut. Die beiden würde ich machen, dann kannst du gleich.
Alles oder? Klar. Du, ich habe keine gute Musik gespottet, ich habe nur kuriose Musik gespottet. Nein, stimmt überhaupt nicht. Natürlich, ich habe natürlich auch sehr gute Musik gespottet.
Ja, das ist doch schön.
Die Themen der Woche.
Okay, Steiger. Also ich habe nicht so viele Themen der Woche. Aber dann doch zwei halbwegs kuriose. Hast du was von diesem Shirin David Ghostwriting Gate mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen und ich habe mitbekommen, dass sie ein wahnsinnig langes und ausführliches Statement gemacht hat, das ich teilweise sogar gehört habe.
Okay.
Muss ich also sagen, hast du ihr Statement auch gehört?
Ich hätte das nicht mitbekommen, aber meine Freundin hat mir dann gesagt, ey, das ist vielleicht interessant für Steiger und so, kannst du ihm erzählen. Guck dir mal die Shirin David Story an. Ja. Dann mache ich das auf und sehe schon oben in der Leiste, das sind so 100 Stories. Und ich so, na, oh Mann, warum, Alter? Das kann doch nicht so wichtig sein. War dann aber doch ganz interessant. Sie hat nämlich, also pass auf, wie das ganz zustande gekommen ist, ist überhaupt das Kuriose daran.
Ja.
Und das, was ich auch, was man ihr hoch anrechnen muss. Eine Anfrage, eine DM von hiphop.de, vom hiphop.de-Account, hat ein Redakteur oder eine Redakteurin, ich erinnere mich nicht mehr, eine Nachricht geschickt an Shirin David, hat gesagt, hey, willst du dich vielleicht dazu äußern, wir machen gerade einen Beitrag über Ghostwriting und so und du bist ja eine der wenigen, die da offen mit umgeht und so und könntest du vielleicht drei kleine Fragen beantworten. Erstens, ja, stimmt es, dass Leute bei dir NDAs unterschreiben müssen und so, Verschwiegenheitserklärungen und...
Wofür steht NDA eigentlich?
Not during allowed. Ich weiß nicht, Mann. Keine Ahnung. Irgendwas ist verboten. So, man darf. Es ist eine Verschwiegenheitserklärung. So, man darf sich nicht über die hier geschehenen Ereignisse äußern. Es sei denn, man möchte eine saftige Geldstrafe zahlen. Deswegen ist das in Amerika ein super beliebtes Modell.
Also was? Wenn da Ibiza snitcht, passiert, weißt du, bleibt in Ibiza.
Genau. Was in der Red Bull Villa passiert, bleibt auch dort. Was ja auch irgendwie ein plausibles Geschäftsmodell ist, ne, wenn da einer snitcht in Amerika oder jemand Gossip redet, dann kannst du den zur Kasse bitten. Wenn hier jemand Gossip redet, dann macht Hilal Gossip irgendwie ein Video darüber auf Instagram und sagt, oh, neue Fitna wurde gestiftet.
Okay, ich weiß, was das heißt. Non-Disclosure Agreement.
Siehst du? Auch geil. So, jedenfalls ging es in der ersten Frage darum. In der zweiten Frage wurde dann auch gesagt, ja, und was sagst du denn zu den Anschuldigungen?
Und sie hat gesagt, das habe ich sogar noch mitgehört, sie hat gesagt, ja klar, unterschreibt hier jeder NDA, weil wenn ich einen Song über meinen Vater mache und wir sitzen da zusammen, dann erzähle ich ganz persönliche Sachen und dann möchte ich nicht, dass sie nach außen getragen werden.
Korrekt. So, dann hat sie...
Hey, uns wurde übrigens gesagt, wir sollen nicht mehr trinken und essen bei den Aufnahmen. Das ist unerträglich, man kann es nicht anhören.
Gut. Dann hat sie über diese NDAs geredet, dann wurde aber in der zweiten Frage auch darauf angespielt, ja, und die werden ja jetzt nicht alle so gut bezahlt, die Leute, die für dich schreiben. Und das ist ja auch schon, da soll es ja unter den dollsten Umständen zugegangen sein und so. Und willst du dich da vielleicht zu äußern? Und dann hat sie gesagt, ja, pass auf, wenn ich mich dazu äußere, dann hier auf meinem Kanal, wo ich die Kontrolle darüber habe, wie meine Worte wiedergegeben werden und nicht, dass hier irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen wird, wenn ich euch was, euch ein Statement gebe und ihr nehmt das für euren Artikel auseinander. So, finde ich super nachvollziehbar. Mhm. Und hat dann irgendwie so indirekt immer mit einem Writer des ersten Albums, und am ersten Album, wissen wir, hat Chima Ede ja super viel, oder davon hat ja Chima Ede super viel geschrieben, hier und da auch Serafinale. Aber ich denke, ihre Ansagen, so habe ich das zumindest aufgenommen, gingen so eher gegen Chima und der dann auch, ach so, was sind denn die schlechten Bedingungen? Jetzt mal an dich direkt. War das, als ich dich ins Stripclub eingeladen habe für Patauis, oder war das, als ich dir Weed hab kommen lassen? Und halt so einzelne Geschichten rausgeholt, auf die sich dann tatsächlich auch Chimas Bruder geäußert hat. Was dann auch mich komplett gehittet hat, weil das habe ich irgendwie einen Tag später erst begriffen, saß ich auf einmal da und war so, Alter, Chine, du Idee, Chimas Bruder, der hat mal bei Hertha gespielt. Der war mal Bundesligaspieler, als ich so klein war. Das hat mich auch irgendwie komplett erwischt. Das war so ein, kennst du das Ende von Saw 1, wo man begreift, der lag die ganze Zeit im Raum? So war das für mich. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat der sich dazu geäußert, hat gemeint, ey, guck mal, Chima, so der ist keiner, der sowas jetzt hier groß breittreten würde und jetzt hier mit Statements antworten würde. Aber jetzt mal von mir als seiner Familie, schämst du dich nicht, so dass du den so viel über Drogen redest und so, du redest hier von Familienmenschen und stellst dich selber als Familienmensch dar und sagst, ihr habt über deinen Vater geredet und das war voll das heikle Thema für dich und dann stellst du ihn hier wie so ein Junkie dar, bist du dumm? Also da gab es Punkte auf beiden Seiten, die man definitiv verstehen kann, unterm Strich bleibt nicht viel, außer Shirin schreibt jetzt mit anderen Leuten und mit denen ist sie voll happy und für sie ist Musik Business und wer was anderes erwartet, ist blauäugig und deswegen schreiben alle NDAs und bla. Ja.
Also, was ich mich jetzt frage, ist, hat sie jetzt einfach nur geantwortet, weil sie denkt, ey, diesen Hiphop.de-Leuten wurde etwas gesteckt von Chima Ede, aber das war auch nur ein Verdacht von ihr, Sie weiß es ja,
genau,
ja gar
nicht. Also sowohl die Mail von hiphop.de las ich so ein bisschen zwietrachtsehend, ehrlich gesagt, als auch, ich meine, das ist ja immer das Gleiche, ne? Wenn du irgendwie wenn du dich jemandem geöffnet hast, ja, und du hast mit jemandem eng zusammengearbeitet und dann läuft irgendwas nicht so, wie du denkst, oder du denkst, hä, das du hast jetzt nur dieses Standing, weil ich diese Texte geschrieben hab, oder die andere Partei sagt sich, ey, weißt du, wie viel Cash du auf meinen Nacken gemacht hast, so, das hättest du nicht kriegen müssen, aber ich wollte das und ich bin hier die Gute und so. Das ist ja von beiden Seiten dann irgendwo wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Und
also man muss jetzt dazu sagen, ja,
das Ärgerliche daran ist nur, dass sowas irgendwie, und das hat sie dann auch später gesagt in ihrem Statement, dass sowas bei männlichen Rappern kein Thema ist. So. Mhm, und bei ihr, weil sie halt auch dann diesen YouTube-Background hat und so, und ach ja, die schreibt doch nicht mal selber und so. Ja, klar, das kannst du als Argument suchen, die zu haten, aber das ist dir bei anderen Typen ja auch egal.
Ja, aber sie hat es ja auch von Anfang an offen gemacht. Sie hat es ja von Anfang an offen gespielt. Sie hat nie so getan, als wäre sie jetzt hier irgendwie die krasse Songwriterin. Ja? Ja. Also ich fand, es war bei ihr einigermaßen transparent. Und ich meine, niemand geht davon aus, dass bei Helene Fischer irgendwie die Texte schreibt, oder?
Obwohl es auch süß wäre irgendwie, wenn die so...
Ja, wahrscheinlich tut sie das ja auch sogar teilweise. Also manche Skizzen sind wahrscheinlich sogar von ihr. Ja. Also ich meine, du kennst ja auch, du weißt, wie diese Songwriting-Camps ablaufen. Ja, da gibt es eine Sängerin oder einen Sänger, der kommt rein, erklärt das Konzept. Hey, ich möchte einen Song über dieses und jenes Thema machen. Ich habe mir folgende Lines schon mal überlegt. Könnt ihr daran weiterarbeiten?
Also wenn es gut läuft. Das ist die Streber-Version, auf die ich noch warte. Aber ich bin noch nicht in so vielen Camps gewesen bisher.
Du meinst, da kommt eher der A&A rein und sagt, ja, wir haben uns da überlegt für unseren Schützling.
Er wird vorher eine PDF geschickt. Ey, guck mal, so soll das Thema sein. Jetzt wird alles anders. Jetzt ganz erwachsen und ganz groß. Und dann werden einfach 10, ja, Shorty Baby, wir nehmen Drogen-Songs aufs Album gepackt. Ja.
Okay, das ist dann vielleicht die abgefucktere Version. Die kommen nicht so oft vor, glaube ich. Ja? Also wollen wir mal fair bleiben in diesem Musikbusiness.
Hey, Steiger, hoffen wir es.
Eine Sache wollte ich noch mal sagen, und da sind wir schon wieder beim Thema GEMA von letzter Woche. Man muss dazu sagen, dass bei Spotify die Shares für die Autoren und Komponisten nicht so üppig sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Herstellung von CDs. Ja? Da mussten die Plattenfirmen ja auch eine Fee an die GEMA abführen. Und da haben die Autoren und Komponisten tatsächlich dann auch einigermaßen gut verdient. Und der Share, und das ist wirklich abgefuckt leider, bei Spotify und bei diesen ganzen digitalen Prozessen ist relativ gering. Ja, da verdient die Person, die den Song performt, ja, also die klassische Label-Variante, also die Künstler, die es darstellen, ja, die verdienen tatsächlich sehr, sehr viel mehr oder überproportional mehr als die Komponisten und Textdichterinnen. Und das befördert natürlich einen gewissen Unmut, weil dann denkt man sich, hey, die hat 40 Millionen Klicks und ich kriege hier jetzt irgendwie 3.000 Euro, was da los? Aber das liegt tatsächlich dann nicht an den Künstlerinnen und Künstlern, sondern eben an dem Verteilungsplan. Und da muss man dann auch wiederum sagen, ja.
Don't hate the player.
Nee, und da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche. Geht dahin, wenn ihr Musikautorinnen seid, wenn ihr Komponistinnen seid, wenn ihr Textdichterin seid, dann geht zu diesen scheiß GEMA-Sitzungen und fordert eure Rechte ein und stellt denen einfach mal, macht denen Feuer unterm Hintern und sagt, hey, verhandelt da besser für uns, dass wir mehr Anteile kriegen. Das ist ein Verein. Die GEMA ist Künstlerinnen gestützt. So. Und da müssen die Leute halt einfach auch mal hingehen.
Herr Steiger, weißt du auch, wie das mit dem Vertrauen in große Institutionen ist?
Ja, gut, aber es ist halt...
Angeknackstes Thema.
Es ist halt die Institution hier in Deutschland, die diese Inkasso-Funktion übernimmt für die Künstlerinnen und Künstler. Was habe ich als Thema ausgesucht? Und zwar Lil Yachty macht Nagellack für Männer. Das ist doch wirklich eine
Inwiefern unterscheidet er sich von Nagellack für Frauen?
Ja, es ist ein Unisex-Nagellack, aber die Zielgruppe ist eindeutig Männer.
Ja, gut.
Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er aus Teflon oder so, also Kevlar. Kevlar-Nagellack oder so. Bulletproof. Den gibt es in Mattgrau.
Ja.
Weißt du, der passt dann irgendwie zum verlierten BMW Q8. Q8 ist natürlich schon Audi, sind wir beim Thema, weil Dieses Auto fährt nämlich der Brudi Cashmore, mit dem ich mich diese Woche getroffen habe. Auch ein Thema, selbstreferenzielles Thema. Im Endeffekt kann man sich das ja alles angucken.
Bei ja, aber erzähl doch mal jetzt, ich habe es auf 1,5-fach fast bis zum Ende durchgeschafft.
Beste, oder? Talk sollte man immer auf 1,5-fach
anhören. Ja, leider wirklich. Ja, ich weiß, ich habe dann so teilweise Punkte von ihm, ich habe dann nicht verstanden, warum er da so... Weißt du, dass eigentlich dachte ich mir, ey, guck mal, dass sie sich treffen und am besten, dass jetzt gleich noch ein Interview mit dir und Jule hinterhergeht. Das ist ja, ich dachte mir so, ey, das ist doch so witzig, weil Gesellschaft offline funktioniert wirklich. Du setzt dich mit dem Typen hin und ihr habt Punkte, die da kriegt ihr irgendwie einen gemeinsamen Nenner rangezogen und ihr habt Punkte, da sagst du, ey, das ist hängen geblieben, sorry, das ist echt dumm. Und er sagt, ja, ich muss doch aber mich wehren gegen eine Frau, das ist doch, da kann ich doch bitte mal die Sexistenkarte spielen. Und du sagst, ja, nee, echt nicht cool. So, aber ihr habt alle irgendwie, weißt du, ihr habt so eure Punkte, aber ich bin mir sicher, dass du dich auch mit Jule hinsetzen würdest und ihr würdet auch total den Common Sense finden und so auf, ja gut, ich meine, vielleicht muss man jetzt nicht immer Nazi raufdrücken oder so, oder ja, vielleicht hilft das
nicht. Ja, aber hat sie ja auch gar nicht gemacht. Ich meine, das
jetzt, ist halt... Jetzt bin ich ja auch der Cashmo-Verfechter, das ist ja auch Quatsch so. Du weißt, was ich meine, aber so im einzelnen Gespräch gibt es ja immer die Punkte, wo man sagt, ja, so, Dankeschön, darauf können wir uns doch einigen, reicht doch. So, man muss ja nicht mit allen immer auf alles einigen können. Reicht doch so eine, weißt du, dass du so mit jedem so einen Berührungspunkt hast und sagst, ey, guck mal, solange wir uns alle nicht über den Haufen rennen, ist doch toll. Aber ja, was auch immer. Wie war denn deine Einschätzung des Ganzen? Hast du dich im Nachhinein geärgert? Oh Mann, ich war nicht hart genug. Ich musste immer viel härter reingehen.
Ja, manchmal denkt man sich das dann natürlich und irgendwie so müsste man sagen, hey, bei diesem, ich mache hier Sexistenwitze, müsste man vielleicht auch nochmal viel härter dagegen halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, dann trifft man sich die Leute. Und das ist ja wahrscheinlich auch dieses Phänomen, was man im Internet hat, man kennt die Leute nicht und deshalb kann man sie einfach viel, viel besser hassen. Ich kann ja auch Leute sehr, sehr gut hassen, wenn ich sie nicht kenne. Und deshalb will ich manche Leute auch überhaupt nicht kennenlernen, weil ich dann den Hass gegenüber ihnen verlieren würde.
Ja, und mit mögen ja genauso. Du hast ja auch locker Leute, denen du folgst, von denen du denkst, ey, das ist eine richtig stabile Person, weil ich sehe ab und zu Posts von denen und das ist immer ganz geil. So, und das sind ja auch, weißt du, auf Distanz haut das immer besser hin.
Ja, das stimmt, obwohl ich mich bei Twitter nie getäuscht habe. Also wer cool twittert, der ist auch eine coole Person. Also das muss man wirklich sagen. Ja, oder zumindest hatte ich da bis jetzt immer einigermaßen Glück. Nee, vielleicht, man muss eine Sache dazu rechnen, wo ich selber vielleicht auch in solchen Gesprächen öfter mal darauf hinweisen müssen, die Leute reden natürlich mit mir anders als mit anderen Leuten. Ja, die Leute gehen auf mich anders zu, aufgrund von meiner Geschichte, aufgrund meiner Körpergröße vielleicht sogar, aufgrund meiner Statur oder sonst irgendwelchen Eigenschaften. Und dann reden die ganz anders mit mir, wo ich mir denke, ja, mit anderen Leuten würdest du aber viel unverschämter reden oder würdest du viel, viel mehr von oben herab reden oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, wahrscheinlich. Ja,
ja und ich habe auch manchmal schon Leute erlebt, die zu mir freundlich waren und zu meinem der Person neben mir unfreundlich waren dann plötzlich. Oder meistens passiert es ja dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Ja, also wie scheiße sie dann zu anderen Leuten sind. Und das ist dann halt etwas, das müsste man an der Stelle so ein bisschen mit reinrechnen. Ja, und dann ist es halt so ein bisschen sehr kumpelig halt so auch geworden, meiner Meinung nach. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde, wir haben unsere Punkte gebracht. Ich konnte auch... Oder ich habe meine Punkte ja vorgebracht, was ich mir zu dem Themenkomplex dann auch gedacht habe. Und dann stellt sich halt fest, okay, so weit sind wir ja nicht auseinander. Ja? Am Ende verbrennen wir alle
Nationalflaggen. Und dann gucken wir den schwarzen Wolken hinterher. Das ist ja auch geil irgendwie.
Ist doch eigentlich schön. Aber ich sehe natürlich auch an den Kommentaren, die drunter sind unter dem Video, ey, diese Botschaften, die kommen da überhaupt nicht an. Ja, die erreichen diese Typen nicht, sondern die sehen einfach nur, oh, der Brudi war stabil. Der hat sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Ja, genauso wie natürlich auch Freunde von mir dann irgendwie meine Statements rausholen und irgendwie so, hey, beim Feminismus treffen sich alle Arschlöcher dieser Welt und feiern dann diese Aussage, weißt du? Ja. Und so. Aber gut, so laufen diese Fernsehdiskussionen und ein Großteil der Leute, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele zu schätzen wissen, hey, stabil, dass ihr euch überhaupt hingesetzt habt, dass ihr überhaupt geredet habt. Das ist ganz viel drunter kommen.
Ey, ich hab,
muss man sagen.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe mir wirklich letzte Woche oder vor 2 Wochen, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, habe ich mir so ein Video angesehen, nicht zu Ende, aber da war irgendwie eine, ich glaube, NDR-Talkshow oder so, oder vielleicht war es irgendein TV Berlin oder so, auf jeden Fall eine alte Fernsehaufnahme, wo sich Rio Reiser mit Störkraft hingesetzt hat und die haben ihre Differenzen da ausgetragen. So surreal irgendwie, weil wenn die aufeinandertreffen, dann muss doch einer den anderen abstechen, das geht doch gar nicht anders, das sind doch Todfeinde und so. Und das ist ja auch, was man sich dann wahrscheinlich am ehesten wünscht, warum man dann enttäuscht ist von so einer Diskussion, weil man doch irgendwie Brot und Spiele möchte. Jetzt kommt da der Steiger, der für uns eintritt und der haut jetzt mal den Brudi zurecht. So wie, oh, der war es aber ein bisschen zu lasch mit ihm. So. Weißt du? Genauso wie es wahrscheinlich Cashmore-Fans, die sich denken, ey, da kommt jetzt so ein Steinewerfer. Hä? Warum hast du den nicht schon mal zurechtgezuppelt?
Ich meine, es ging ja dann auch in diesem Gespräch, ich meine, das ist jetzt hier sehr, sehr viel Meta-Analyse, aber ganz ernsthaft, inhaltlich hatten wir ja gar nicht so viele Differenzen. Ja, es ging ja tatsächlich wirklich um die Art und Weise, wie er dann halt irgendwie gegen Jule zum Beispiel, also wirklich extrem vorgegangen ist. Und ich meine, das war ja dann auch die Sache, wo ich gesagt habe, das geht halt nicht klar. Ja, du kriegst dir halt auch eben auch die Frau raus. Ja. Ja, speziell die Frau. Falk fällt ja in diese ganzen Angelegenheit wirklich da hinten über. Ja, und da gab es ja auch keine richtige Antwort. Da hätte man wahrscheinlich die Grenze halt einfach viel, viel härter nochmal ziehen müssen und sagen müssen, ey, das geht halt einfach nicht klar. Das kommt halt wirklich rüber wie Frauenhass am Ende. Und vielleicht ist es das dann sogar. Mhm. Ja, aber im Endeffekt, die erste Sache war ja, ey, du hörst denen ja gar nicht zu. Du verstehst die ja absichtlich miss. Und du sagst, ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Das tut mir auch leid, da habe ich mich verhört.
Ja, ja auch was man vielleicht für sich für große zukünftige Dialoge vielleicht zurechtlegen kann, ist, dass man irgendeinen Konter findet auf dieses, ja, ist es so oder ist es nicht so? Sag jetzt, bin ich wie American History X? So, ich finde, das ist so eine Taktik, das ist so ein Bushido-Move auch immer gewesen, dass er sich so über irgendeine Metapher dann den Vergleich geholt hat und dann so, ja, ist doch so oder ist es nicht so? Naja.
Ja, das war natürlich dann auch irgendwie komisch, dass er immer so Urteile dann wollte von mir über andere Personen.
Ja, einfach damit man so Zitat Steiger drunter schreiben kann.
Das mache ich ja nicht mit. Also ich falle ja auch nicht meinen Bekannten und Freundinnen und Freunden irgendwie in den Rücken. So, ja. Und ich meine, das habe ich danach, nach dem Gespräch dann auch nochmal gesagt, weil sein Kollege hat ja irgendwie gemeint, ja, du hast dich da immer drum rum geredet. Und dann habe ich gemeint, ey, ich bin mit den Leuten befreundet, ich falle denen ja nicht in den Rücken. Ja. Was wollt ihr von mir?
Das ist doch stabile da deutsche Loyalität, oder nicht? Bin ich jetzt nicht stramm oder was?
Hätte man auf jeden Fall auch sagen können. Hey, aber lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, dieses Miteinander reden oder Streitgespräche zu führen, ich glaube, das ist schon etwas, was die Leute zu schätzen wissen.
Ja.
Was die Akteure teilweise auch zu schätzen wissen, weil sie sich dadurch auch ernst genommen fühlen. Und ich muss sagen, ja, es gibt Themen, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, was weiß ich. Also es gibt Leute, die machen irgendwie die schwachsinnigsten Vergleiche oder machen halt einfach menschenverachtende Texte aus Scheiß. Aber das Thema, und deshalb habe ich mich auch ehrlich gesagt auf diese Diskussion eingelassen. Ich weiß, dass das Thema Identität und nationale Identität extrem wichtig ist für die jungen Leute da draußen. Und das hat etwas mit der gesamtgesellschaftlichen politischen Situation zu tun. Das wurde in den letzten 10, 15 Jahren immer schlimmer, meiner Meinung nach. Es ist immer die Frage, ja, ist es ein Passdeutscher oder ist es ein echter Deutscher? Ja? So. Und das ist die politische Realität, mit der die Leute da draußen konfrontiert sind. Und die ziehen sich dann auf ihre vermeintliche, irgendwie gefärbte nationale Identität zurück, Ja, und deshalb gibt es immer mehr Nationalflaggen in diesen Rap-Videos. Und das habe ich ja auch gesagt. Hey, das tat mir weh, als dies aufgetaucht ist.
Diese Tsunamo-Shirts und sowas mit so.
Ja, ja, voll. Also wirklich, weil ich dachte, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Wir sind One Nation Under a Groove, so quasi. Ja, war natürlich auch ein bisschen blauäugig, wie ich da rangegangen bin, und ein bisschen romantisch. Ja, aber ich weiß, dass dieses Thema extrem triggert. Und die Leute da draußen extrem beschäftigt. Ja, was ist Deutsch, was ist Libanesisch, was ist Türkisch, was ist Kurdisch? Und deshalb muss man darüber sprechen. Und wenn dieses Fass aufgemacht wird, ja, und der Künstler bereit ist, darüber zu sprechen, finde ich, sollte man diese Gelegenheit wahrnehmen. Das war damals das große Problem, als Flair und Agro mit diesem Deutschsein so gespielt haben, ja. Also mit diesem Adler und ab 5 Uhr morgens wird zurückgeschossen, altdeutsche Schrift. Diese Diskussion wurde von denen nie geführt. Ja? Die waren oft angefragt, zu dem Thema zu sprechen.
Aber es war dann immer, ja, Kunstfreiheit, ist doch egal, lass uns doch einen Adler hinmachen, ist doch freies Land.
Die haben es einfach nur immer auf die Ästhetik geschoben und haben sich der Diskussion um diese nationalen Identitäten komplett verweigert.
Und ehrlich gesagt, glaube ich denen ehrlich gesagt auch, ich glaube auch, dass Spectre einfach geil findet, wie Uniformen aussehen. Der findet es einfach geil. Find's einfach geil, so eine stramme rote Führerbinde irgendwo ranzumachen, und das findet er einfach hübsch. So. Nicht mal inhaltlich irgendwie ist ihm was wahrscheinlich egal. Er find's einfach, sieht geil aus. So wie halt eine Frau geil aussieht, die sich eine Banane komplett in den Mund schiebt und wieder rauszieht. So, das ist einfach geil. Ah, das sieht ästhetisch aus, Mann. Lass den Bruder ein bisschen Geld werfen, lass ein teures Auto. Das sieht einfach ästhetisch aus.
Eine SS-Uniform geht immer. Ja. Ja, und das ist halt, das ist dann ärgerlich, ja. Und da muss man ja wirklich Cashmo zugute halten. Ey, der wollte sich über sein Video unterhalten, ja. Und der wollte auch über seine Kunst. Man hätte ihm sagen können, ey, irgendwie ist das Video jetzt auch von den Bildern nicht das Geilste, ja. Aber man hat ja an der Größe der Diskussion gesehen, also nicht nur von der einen Seite wurde das Fass ja aufgemacht, sondern von der anderen ja auch. Also das hat ja Resonanz erzeugt. Ja. Und das hat auch Resonanz im falschen Lager erzeugt. Das muss man halt eben auch noch dazu sagen. Also da wünsche ich mir dann schon auch, dass Cashmo noch mehr die Grenze zieht und sagt, hey, diese Leute will ich nicht haben. Ja. Oder diese Leute will ich, die sollen schon auch meine anderen Messages noch mitbekommen. Na? Aber der setzt sich hin und sagt, okay, ich will das erklären, was ich damit meinte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich meine Punkte da untergebracht habe oder nicht, oder ob das halt einfach nur dann Banane war. Und
ist ja das alte Jens Spahn-Thema, Steiger. Ist okay. Weißt du, so ein Podcast
echt, macht ich fand diesmal wirklich austrainiert, würde ich sagen.
Du hast dir deine Punkte schon vorbereitet, das war schon alles okay. Das ist auch ein bisschen unmännlich, aber...
So. Das sagte ich auch. Ja, ich bin ein Mann, ich setze mich hier einfach unvorbereitet hin. Geil.
Ja, weißt du halt in manchen Momenten auch nicht, was du sagen sollst. Naja, was tatsächlich passiert ist auf Twitter, ist, dass Özge eine Spendenaktion oder ein Fundraising der Stiftung Die Arche, möchte ich meinen, so eine Kinderhilfsorganisation, geteilt hat und größer gemacht hat durch ihre Reichweite. Und da tatsächlich, ich glaube, der Stand, zu dem das passiert ist, was ich gerade meine, war 14.000 Euro oder so gesammelt hat, die da zusammengekommen sind, nur über Twitter-User, die sich denken, ja, ach komm, da kann man schon mal ein paar Euro reintun. Ist ja für einen guten Zweck.
Geil.
Bis dann tatsächlich am, ich glaube, Donnerstag früh Erznazi Tilo Sarrazin gespendet hat, 5.000 Euro mit dem Spendenbetreff. Ja, nutzen Sie doch das Geld bitte, um in Ihre Heimat zurückzukehren, dauerhaft.
Nicht wahr, war echt.
Also, ich dachte,
ich habe das nicht einordnen können. Alles klar.
Ich glaube, also, ne, das so, da stand halt Dr. Tilo Sarrazin und da stand diese Nachricht. Natürlich kann da jeder andere Troll, der 5.000 Euro in die Hand nimmt, aber eben das ist der Punkt. Welcher rechte Troll nimmt 5.000 Euro in die Hand? Für einen so einen dummen Witz, so. Das traut man fast schon nur dem Echten zu.
Aber man muss dazu sagen, der ist doch nicht so doof. Also der kann doch nicht so dumm sein. Also dass er zu jemandem sagt, der offensichtlich hier geboren, aufgewachsen und also Staatsbürger im besten und schlechtesten Sinn, es kann er doch nicht sagen, gehen Sie dorthin, wo Sie herkommen. Hä? Also das ist ja wirklich 1990, NPD.
Tja, hin oder her, also ob es der echte oder der falsche war, ist ja erstmal herzlich egal. 5000 Euro gehen auf jeden Fall an diese Hilfsorganisation, aber trotzdem ja, ist schockierend, gut. Oder? Dass man
Take the money. Ich habe vorgeschlagen, für dieses Geld Mollys kaufen, natürlich nur Attrappen. Und Adressen rausfinden.
Nur ironisch.
Als Performance.
Auch lustig, dass das, also egal ob der echte Sarrazin oder ein Troll, anscheinend nicht so richtig auf dem Schirm hat, wie Fundraising funktioniert, so dass dann das an die Organisation und dass dann nicht irgendwer das nehmen kann und seine Heimat oder sonst wohin.
Aber ey, das mit dem Fundraising funktioniert extrem gut. In dieser Woche hat die Kampagne Deutschwohnen und Co. enteignen zu einem Fundraising aufgerufen. 15.000 Euro war bei Startnext das Ziel und innerhalb von 48 Stunden, also ich würde sogar sagen, innerhalb von 26 Stunden war der Betrag eingespielt.
Was wird jetzt damit gemacht?
Plakate und Molotow-Cocktails in Klammer Attrappen. Joke. Natürlich nicht, nur Promomaterial. Und die Uniform, in der dann die Enteignungskommandos eingekleidet
werden. Oh, mega. Für mich größer
Spaß, Eure, bitte. Spaß natürlich. Gelb in Senfgelb. Okay. Du weißt, das ist die dritte Farbe der deutschen Nationalflagge.
Ja, schwarz-rot-Senf. Ja, das mögen die gar nicht.
Gut, hey, das war eine absurde Woche. Wieder vollgepackt. Es war ein absurdes Jahr und deshalb habe ich Money Boy, den Wrap-Up 2020, rausgesucht.
Ja, Mann, what the fuck
just happened? Du wirst ihn bestimmt auch schon gehört haben.
Ich habe ihn gehört in alter Tradition und wurde mal wieder nicht enttäuscht. Es ist natürlich, ne, es ist immer ein Track, der so gut ist wie das Jahr selbst und es passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge.
Wie schmeckt
basisdemokratisch?
Wer bin ich? Basisdemokratisch.
Basisdemokratisch.
Für Leute.
Was bedeutet Schmeckis denn?
Der Gedanke der Woche.
Aufmerksame Userinnen und User haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich wieder mal alles falsch verstanden habe. Und zwar bei dem Gedanken, warum man nicht Danke sagen soll.
Ah.
Ja. Es ist nämlich folgendermaßen gewesen: Die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich da falsch liege bei diesem Gedanken, die saß nämlich im selben Workshop wie ich. Und zwar war das ein Organizing-Workshop von einer amerikanischen Organizing-Ikone, die auch ein Buch geschrieben hat, das hieß Big Organizing. Und da hat sie in dem einen Seminar gesagt, und wenn Sie auf die Leute treffen, dann bedanken Sie sich nicht bei denen. Aber das war natürlich für den Fall, du bist Gewerkschafter oder Gewerkschafterin und lädst die Leute zu einem Treffen ein. Dann sollst du dich nicht bei ihnen bedanken dafür, dass sie gekommen sind, weil sie kommen ja eigentlich für ihre eigenen Interessen, sondern du sollst sagen, wie großartig das ist, dass sie den Weg hierher gefunden haben, um nun empowered zu werden, um ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und um aufzustehen, sich zu connecten und miteinander zu kämpfen.
Und für dich und war das ganze Leben einfach so eine einzige Gewerkschafterversammlung, dass du dir gedacht hast, ach, weißt du was, ich sag dazu gar keine mehr irgendwas. Das ist doch schön, dass ihr alle hier euren Weg geht und bleibt dabei. Super gemacht. Ciao.
Aber wie dumm ich dann tatsächlich bin, dann höre ich so einen Gedanken, verstehe ihn so halb. Weißt du, das ist wie meine Mails, die ich immer nur zur Hälfte durchlese und so. Ja, ja, okay, ich weiß Bescheid, danke.
Ja, ja,
so,
Juice geht unter, darf man nicht sagen. Ja, ja, okay, komm.
Es gibt ein Treffen am, warte mal, Datum habe ich leider nicht. Oh, ich komme einfach eine Woche früher, Freitag. Ich habe irgendwas mit Freitag gelesen. Habe ich dir erzählt, dass ich bei Bushidos Geburtstag eine Woche zu früh dort war? Habe ich das erzählt?
Natürlich nicht.
Achso, Bushido hat im Puro gefeiert. Ich krieg eine Mail, war damals eingeladen irgendwie zu dieser Geburtstagsparty. Frag noch einen Kumpel, ey, Sidney, willst du mitkommen? Bushido feiert Geburtstag. Ja, klar, wir gehen so in dieses Puro da im Europa Center. Ja, und der so, wo wollt ihr hin? Ja, Geburtstagsfeier. Also, was für eine Geburtstagsfeier? So, Bushido. so wollte vor dieser Schlange nicht irgendwie ist so angeben.
Ein bisschen unangenehm, also, aber wir müssen zu Bushido. Zu Herrn von Bushido King. Wir stehen auf der goldenen Liste. Gucken Sie mal da.
Ja, so. Ja, ist nächste Woche, oder? Oder wir waren mal eingeladen zu den Beatsteaks. Ja, Konzert in Berlin, Open-Air-Konzert in Berlin. Wo spielen die Beatsteaks? Ich natürlich Wuhlheide. Wo denn sonst? Ja. Spielen in der Wuhlheide. Wir kommen in die Wuhlheide. So. Sag mal, ja, wir sind auf der Gästeliste von den Beatsteaks. Diese Beatsteaks. Ja, ich muss mal gucken, ob die heute Abend spielen. Und dann war das RBB Radio Festival. Was weiß ich? So, da haben nur so Schlagerbands gespielt und so, nee, Beatsteaks spielen heute Abend nicht. Und ich so, hey, Beatsteaks. Und dann war es in der Waldbühne.
Nee, ich weiß, ich erinnere mich, wie du dann so pünktlich zur Zugabe kamst in
unsere Reihe. Oh Mann.
Pünktlich die Ärzte mitgekriegt und dann reingehauen. Naja.
Ja. Einfach mal Mails ganz lesen oder Gedanken sich ganz anhören. Ja, das wär's. Na gut. Das war mein Gedanke der Woche. Ich sag mal Danke an dieser Stelle. Das
Danke der Woche.
Und spiele.
Ja, was spielst du eigentlich?
Spiele Pilz mit Gib mal was ab. Ja, der Song zu Krise. Ja, alle gehen unter, nur die Reichen werden reicher. Folglich, gib mal was ab.
Mauli und Steiger. Ich rate.
Ja, Steiger, ich habe einen Brief von Albert. Du hast eigene Zitate, wenn ich das richtig deute.
Ich habe auch einen Brief. Ich habe auch einen Brief von Albert bekommen. Alter. Albert war sehr, sehr produktiv. Vielleicht sollen wir das uns aufteilen, oder?
Ein Brief von Albert packen wir auf Patreon und einen lesen wir hier vor. Was sagst du dazu? Ich finde, Albert ist Premium-Content teilweise.
Okay,
auch.
Gut. Okay, jeder soll sich in seiner Haut wohlfühlen. Ich meine, es ist 2020, fast 2021. Was sollen diese Barrieren? Jeder soll sich ausdrücken, wie er gerne möchte, solange er damit keinem wehtut. Adden, Lil Yachty, Bushido oder Cardi B?
Ja, muss ja Lil Yachty dann sein. Aber ist geil.
Richtig, wegen seinem Nagellack. Es war keine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Es hat sich einfach so ergeben. Donald Trump auf die Frage, wie er Präsident geworden ist. Hava auf die Frage, wie sie Rapperin geworden ist. Oder Karl Lagerfeld, rest in peace, auf die Frage, wie er Modedesigner wurde.
Boah, kannst du nochmal den...
Es war keine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Es hat sich einfach so ergeben.
Wer war das erste nochmal?
Donald Trump.
Ah, auf jeden.
Hava oder Karl Lagerfeld?
Es hat sich einfach so ergeben. Vielleicht Karl Lagerfeld.
Es war Hava.
Ach Mann, ich wusste es eigentlich insgeheim, aber egal.
Ich habe niemanden beleidigt und absolut keine Richtlinien gebrochen. Ich finde es sehr schade, wie sehr Twitch gegen mich vorgeht. Ich dachte, diese Köpex würden sehen, wie viel Herzblut drinsteht, wenn ich streame, obwohl ich kein Partner bin und damit noch nicht mal was verdiene. War das Knossi, KenFM, Chris Ares, Kollega, Marvin California oder Moist?
Die Köpex, Alter, wer sind die Köpex? Ja, wahrscheinlich
Köpex sind Hunde.
Ja, das weiß ich.
Ach so, sorry, entschuldigen.
Spätestens seit der, ich meine nur, wer bezeichnet Twitch als Köpex?
Ja.
Weiß man doch spätestens seit der Zeile von Abdi 1 gegen 1 mit dem inneren Khaluf Köpek. ich denke Mois dann vielleicht.
Du hast absolut recht. So, jetzt kommt was eben.
Aber was wurde da verhängt gegen ihn? Warum
wird keine der Ahnung, blockiert? Keine Ahnung. So weit bin ich nicht rein in die News. Weißt du, News immer nur zur Hälfte lesen. Reicht vollkommen aus. So, jetzt kommt was. Es soll ein Blitz jetzt auf meinen Kopf einschlagen, wenn das eine Lüge ist. Pause vor dem nächsten Satz und es schlägt überraschenderweise kein Blitz ein. War das Kaiser Konstantin in der Schlacht an der Milvischen Brücke, in der er das Kreuz am Himmel gesehen hat und zum Christentum bekehrt wurde? oder Bonifatius, als er die Donaueiche gefällt hat, um so zu zeigen, dass ihm die germanischen Götter nichts anhaben können? Oder war es Shirin David mit einem krassen Gesichtsfilter auf Instagram?
Es war tatsächlich Shirin David. Ja, ich habe es gesehen. Ich war auch kurz so, ich meine, ich weiß, dass jetzt kein Blitz einschlägt, aber ich habe trotzdem kurz gewartet und war so, kommt einer? Nee, kommt nicht. Ja,
weiß, aber es war auch wirklich gut, dass sie diese Pause gelassen hat. Das war wirklich sehr gut.
Kein einziger Blitz.
Hey, wenn in diesem Moment das Licht geflackert hätte, wäre es einfach so. Das wäre wirklich gut geworden, ja. Das wäre gut geworden.
Oder sie hätte auf einmal so einen Blitzfilter, nur für diese Story. Das wäre auch geil.
Das wäre auch wirklich lustig gewesen. Das wär wirklich lustig gewesen.
Aber übrigens, eine ganz lustige Geschichte, die auf diese Shirin-Story passiert ist, ist, dass Farid hat sich mit so einem Schattenwandfilter, wo seine Stimme verzerrt wird, gefilmt und hat gesagt, ja, ich bin der Ghostwriter von Shirin David. Ich wollte noch sagen, als mir da einmal Gras gebracht wurde und Kokain und so und ich dann verballert keinen Song hinbekommen habe, ja, ich will das Geld dafür haben. Egal.
Ich habe noch ein Zitat, aber das ist wirklich ganz kurz.
Na los.
Meine Nase ist echt. Mike Krüger in dem Film Die Supernasen.
Die Sphinx.
Loredana auf die Frage, ob sie schöne Augen hat. Farid Bang auf die Frage, ob er sich seine Nase absichtlich hat vergrößern lassen.
Boah, wäre schon gut, wenn es Farid wäre. Ich nehme Farid.
Es war Loredana.
Stark. Wo hat sie das wo
Insta natürlich.
Rausgekommen ist oder so?
Insta die Fragerunde. Hey, vielleicht sollten wir auch öfter mal so Fragerunden machen.
Du hast schöne Augen. Meine Nase ist echt. War das wirklich die Konversation?
Nein, natürlich nicht, aber es wäre ein bisschen gut. Sag mal, sind deine Augen echt oder trägst du Kontaktlinsen? Meine Nase ist echt.
Gut, dann lese ich jetzt meine Fragen hier vor. Pass auf. Moin Mauli, Ratespezial. Vielleicht passt es ja zwischen den Jahresrückblicken noch irgendwie rein. Halte ja wenig davon, die Musik nur für ein Verkaufsjahr zu betrachten. Das soll die sogenannte Industrie mal machen. Wie ihr merkt, fällt es mir deutlich schwerer, sinnarme Albernheiten einzubringen. Ich finde aber langsam zu alter Form zurück. Lösungen am Schluss. 10 fertige Alben, keins wurde released, denn ich war lieber broke statt ein Teil der Industrie. Ja, Anerkennung in der Szene ist so wenig wert. Ich scheiße auf den Echo für mein Lebenswerk. Sagt er das? Young Kelleck, kennt ihr nicht? Ja, ist klar. Said, bisschen auch selber schuld. Fleischwurst Kauz, was man halt so sagt, wenn man kein Echo hat. Oder Mauli, bevor er unter deine Fittiche genommen wurde.
Sag nochmal das Zitat bitte.
10 fertige Alben, keins wurde released. Ich war lieber broke statt ein Teil der Industrie. Anerkennung in der Szene ist so wenig wert. Ja, ich scheiße auf den Echo für mein Lebenswerk.
Ja, ich glaube, das war Friedrich.
Ach Bro, das ist einfach eine Line von mir. Das ist so schade, Mann. Da wird einem wirklich bewusst, auch die Songs hörst du nur zur Hälfte.
Oh, das stimmt. Oder ich kann es mir nicht merken.
Ach, das ist schon auch ein bisschen lang her. Oh. Pass auf. Jedes Foto 100.000 Likes. Dank meinem Ghostwriter ist das Album Nummer 1. Sagte das Bushido, Sonny Black, Enes Fashishi oder Tarek KZ? In Klammern, was hat das noch mit Hip-Hop zu tun?
Nee, das Ding war nie... Nie so selbstironisch. Das war Tarek.
Ja, ist richtig. Man sollte mal Prinz Pi fragen, woher die all die Teens haben, die so enge Jeans tragen. Sagt er das? MC Smoke, frag nur für einen Freund. Use You, überlegt sich in Songs Fragen für seine Radiosendung. Mauli, Pi-Kritiker der ersten Stunde oder Juri Sternburg. Hä, rappt der? War er deswegen bei Arthur Kasper?
Sag nochmal das Zitat bitte.
Man sollte mal Prinz Pi fragen, woher die all die Teens haben, die so enge Jeans tragen.
Okay, nochmal die Auswahlmöglichkeiten.
MC Smoke, Use You, Mauli oder Juri Sternburg?
Der erste.
Es war Use You tatsächlich. Hätt's auch nicht erkannt. Hab's auch gerade nachgucken müssen. Plastik im Meer, Plastik ist schädlich, Plastik vergeht nicht, Plastik in Playlists. Oh. Chefcat, Plastik auch in Deo-Sprays, sagt man. Mauli, früher so Szene-Krams. Cass, schätze, alles ist so, wie es sein soll, wenn Cass Lieder über Glück und Liebe macht. Oder Mackes, tritt lieber mit Gitarre auf, als in die Rap-Community ein.
Ist so peinlich, wenn du immer dabei bist, dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt.
Ah, ich verstehe es. Also ich kann schon mal sagen, die ist nicht von mir.
Ja, dann nehme ich Mackes.
Es ist Cass, Steiger. Oh, es ist tatsächlich Cass. Und ist auch Galigrü an Cass an der Stelle. Werden von Albert hier hinterhergeschickt. Die Feiertage verbringen alle wie Deutschrap im kleinen Kreis. Ganz, ganz liebe Grüße dazu nach Berlin, Albert aus Japan. Ja, danke, Albert. Shouts back. Und wie gesagt, pass auf dich auf. Auch mal ein bisschen entschleunigen zwischen den Feiertagen ist wichtig. So, auf dann haben wir noch Briefe über Briefe bekommen, Steiger. Wollen wir die noch durchballern jetzt hier? Komm.
Auf jeden Fall. Aber hast du noch ein bisschen Musik mitgebracht?
Ich habe auch noch Musik, natürlich, die Prenzel Boys. Meine Prenzel Boys haben doch ein Album rausgebracht. Und zwar das Soundcloud Hit Type Tape. Ja. Bei diesem Titel weiß man eigentlich schon, was einen erwartet. Und ich packe den Track Gesicht auf die Playlist, der heute auch als Single mit Video erschienen ist. Ein absoluter, also ich sag mal so, ne, würde es die 1 zu 2 Boys noch nicht geben, hätte die Provinz jetzt eine neue Bibel. Aber vielleicht hat sie auch so eine neue Bibel, ja. Es ist auf jeden Fall ein Tape, was einen traurig werden lässt, dass es gerade keine Moshpits gibt, aber die kommen ja. Die kommen ja wieder. Und dann ist diese Musik immer noch da. Prenzel Boys mit Gesicht.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Lieber Herr Maulinger, lieber Herr Steiger, ich bin seit einigen Jahren schon stiller, aktiver Verfolger eures Podcasts. Ihr habt mir damit schon einige Flixbus- und Zugfahrten gerettet. Vor allem die Mischung der mit Themen gefüllten ersten Hälfte und der spielerischen zweiten Hälfte sowie die Mischung aus Politik und Hip-Hop sind für mich der Grund, immer wieder reinzuhören. Nun komme ich zu dem Entschluss, diesen Brief zu schreiben, die Diskussion zwischen Cashmo und Steiger. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dorthin gefahren bist und dich der Diskussion gestellt hast. Somit hast du in meinen Augen schon sehr viel getan. Ich selbst bin Sohn von palästinensischen Flüchtlingen und habe allein aufgrund des Nahostkonflikts die Schnauze voll vom Nationalismus. In meinen Augen ist Cashmo auch auf keinen Fall rassistisch, doch werden Bilder gezeichnet, die rassistisch sind und auch Rassisten anziehen, auch wenn am Ende des Videos er zusammen mit Ausländern sitzt. Ich selbst komme auch aus einer Hochhaussiedlung und kenne die Diskriminierung gegen Deutsche. Aber ich kenne es genauso gut aufgrund meines Aussehens als Drogenhändler abgetan zu werden und dies sind Bilder, die ebenfalls im Video von Cashmo vermittelt werden. Das Problem an der Deutschlandflagge ist in meinen Augen auch einfach der, dass Nationalflaggen für mich Nationalismus und mit ihm die resultierende Ausgrenzung anderer Nationen symbolisiert. In meinen Augen hättest du, Steiger, nochmal viel kritischer gegen Cashmo sein müssen und ihn anhand von einigen rechten Kommentaren unter den Videos zeigen, wie sehr er somit rechtes Gedankengut, auch wenn es vermutlich unterbewusst ist, unterstützt und anzieht. Auch was die sexistischen Äußerungen angeht, bin ich leider enttäuscht. Alleine seine Erklärung, ein Mann könne er ja auf die Schnauze hauen, aber weil er ja keine Frau schlägt, müsse er mit Sexismus bzw. sexistischen Beleidigungen kommen, ist mehr als fraglich. Genauso wie die Definition von Männlichkeit, unvorbereitet in eine Diskussion zu gehen, die angeblich seiner Karriere so extrem schaden könnte, scheint für mich auch für eine Abzeichnung von dummen Geschlechterbildern. Zum Schluss möchte ich aber Cashmo auch zuguteheißen, dass er sich der Diskussion gestellt hat und sich erklärt hat. Er hat mir persönlich deutlich gemacht, dass er nicht Rassist oder Nationalist ist, sondern einfach an manchen Stellen zu ungebildet ist, was die sehr sensible Thematik angeht. Leider musste ich mich aufgrund der Länge des Briefes reduzieren und hoffe trotzdem, dass ihr meine Ansicht verstanden habt. Ihr versüßt mir mit eurem Podcast immer wieder die Woche und hoffe, dass ihr gut und gesund durch die Lockdown-Zeit kommt. Beste Grüße, Mo.
Ja, danke, Mohammed. Finde ich solide Punkte. Und also, was ist solide Punkte? So wichtige Punkte, die natürlich im Nachhinein, ne, wenn man das Video dann abgefilmt sieht, ne, logisch erscheint. Klar hätte man ihn irgendwie mit Kommentaren konfrontieren können, aber ich denke, es ist auch in der Vorbereitung erstmal ein Punkt, auf den man kommen muss. Ne?
Also, ich finde es auf jeden Fall cool, dass anhand dieser Diskussion jetzt auch noch ein bisschen weiter diskutiert wird. Und zwar auch über Themen wie Nationalismus und Männlichkeitsbilder. Dass ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns einfach mit diesen Sachen auch so ein bisschen kritischer auseinandersetzen. Ich würde an der Stelle dann auch noch einen Song in die Runde werfen. Und zwar habe ich von Audiolith was zugespielt bekommen. Finna featuring Ira Atari, produziert von Spoke. Der Song heißt Ängste, Freunde. Und Ängste wird
so wie Ängste geschrieben.
Mit Ä geschrieben. Genau, und es geht um Panikattacken und um Ängste, die wie alte Freunde immer zu ungelegenen Zeitpunkten kommen.
Es sind Briefe an dich und an mich. es sind Briefe an uns.
Lieber Mauli, letztens hast du die Frage, wie wollt ihr sterben, gestellt. Ich finde diese Frage eigentlich gar nicht so irrelevant. Zwar werden am Lebensende viele Entscheidungen verwehrt, aber träumen kann man ja nochmal. Und einen gewissen Einfluss hat man zumindest in den eigenen Szenarien. Viele sagen ja, ich habe keine Angst vor dem Tod, nur Angst vor dem Sterben. Ich verstehe, was sie meinen. Wie kann man vor etwas Angst haben, das man am Ende eh nicht mitbekommt? Wer tot ist, ist halbtot. Hä? Wer tot? Ach so, wer tot? Wer tot ist, ist halt tot. Ich habe trotzdem mehr Angst vor dem Tod als vor dem Sterben. Ich möchte wissen, wie es ist zu sterben. Was ich nicht möchte, ist von dem Tod aus dem Leben gerissen zu werden. Angst vor dem Tod, wenn er sein Werk getan hat, habe ich dann auch nicht. Ihm aber unvorbereitet ins Auge zu blicken und ihm ausgeliefert zu sein, ist eine andere Sache. Denn dann habe ich keine Chance, mich vom Leben zu verabschieden und das Sterben bewusst wahrzunehmen. Sterben ist ein Prozess, den man nur einmal erlebt. Er ist die letzte neue Erfahrung, die wir machen. Oh Mann, oh, das ist irgendwie krass, oder? Mhm. Er ist die letzte neue Erfahrung, die wir machen. Das letzte Mal... Das ist das letzte Mal, dass man was zum ersten Mal machen wird. Ja, das ist schon krass. Fast alle Menschen haben in ihrem Sterbeprozess Träume oder Visionen, die sich sehr real anfühlen. Vor dem Tod sind die meisten Menschen selig, weil sie mit Schuld, Verletzungen und Traumata abgeschlossen haben. Viele gehen aufgrund von Träumen und Visionen davon aus, dass ihnen wichtige Personen schon auf sie warten. Das heißt für mich, wenn wir sterben, entwickeln wir uns geistig und machen neue Erfahrungen. Das ist, was Leben ausmacht. Und auf einmal ist Sterben mit Lebendigkeit verbunden. Das klingt vielleicht etwas unkonventionell und ich möchte langsam und schmerzlos sterben, aber ich möchte dem Tod selbstbestimmt und auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich spezifisch werden müsste, dann wäre mein Traumtod folgender. Ich bin alt, am liebsten genau 100, meine Organe haben deshalb keinen Bock mehr, ich bekomme Morphium gegen die Schmerzen und weiß, dass ich bald sterbe. Ich sehe nochmal alle, die mir wichtig sind und vermittle ihnen, dass alles okay ist. Und wenn es soweit ist, lege ich mich einfach an den Strand oder in den Wald, bin entweder ganz allein oder habe ein Tier dabei. Oh Gott, mit einem kleinen Tierchen. Wenn ich merke, dass der Tod anklopft, dann sage ich, okay, ich komme. Etwas esoterisch klingt das alles schon, aber was soll's. Ich mag diesen Perspektivenwechsel. Und vielleicht hat er ja auch in dir etwas angeregt. Falls dich das Thema interessiert, empfehle ich das Buch Die Träume der Sterbenden von Hospizarzt Dr. Med. Christopher Kerr. K-E-R-R. Liebe Grüße, Pauline. Ja, danke, Pauline, für diese... Für diese Gedankenwanderung, die man so wahrscheinlich...
Ich muss dazu sagen, weil sie diesen Hospizarzt erwähnt hat, Hospizarbeit ist echt eine krasse Sache. Meine Mutter macht das. Und zwar gehen die zu Leuten, die so quasi, wo es sich abzeichnet, dass sie im Sterben liegen, und die Familienangehörigen, die teilweise nicht irgendwie 24 Stunden am Stück betreuen können, dann gehen die... auch in so Altersheime und sitzen dann mit denen am Bett, sodass die nicht alleine sind in ihren letzten Stunden.
Das ist krass.
Das ist echt eine krasse Arbeit.
Ja, generell, ich habe das neulich auch gedacht, also so in bestimmten Berufen, wie so, die so direkt mit Geburt und Tod, so wie Hebammen oder halt Hospizärzte, die sind so jeden Tag unmittelbar damit konfrontiert und das wird wahrscheinlich nie... Also das ist für andere Leute ist es so, ja, okay, man kriegt mal ein Kind oder man stirbt irgendwann mal. Und, aber für manche Leute ist es halt tagtäglich, erleben die das mit. Und das muss einen ja, glaube ich, auch ja viel, viel mehr vergegenwärtigen, wo man auf dieser Timeline zwischen Geburt und Tod sich gerade befindet.
Mhm. Das ist schon, muss aber dazu sagen, Geschichte. Echt wirklich, weil es jetzt gerade als ganz persönliche Geschichte, also meine Tante... Am Abend noch telefoniert, ja, alles gut, alles cool, legt sich hin und ist am nächsten Morgen eingeschlafen, also und wacht einfach nicht mehr auf. Und die Nachbarin merkt, Rollläden sind zu, 1 Uhr nachmittags, also die liegt auch jetzt nicht irgendwie 14 Tage unerkannt irgendwo in der Wohnung. Das ist alles gut. Weißt du, so, finde ich, kann man gehen, oder? Das ist doch.
Voll. Ey, ich habe auch eine Großtante, das ist jetzt schon 2-3 Jahre her. Aber das war genau ein Tag nach ihrem Geburtstag, an dem die ganze Familie nochmal zusammenkam. Und dann ist sie einfach am nächsten Tag seelenruhig eingeschlafen. Das ist wirklich, glaube ich, wenn du damit Frieden gemacht hast, dass da jetzt, ne, da kommt jetzt das Nächste, dann bist du, glaube ich, frei.
Aber trotzdem ein bisschen Gänsehaut. Na gut, hoffentlich.
Ja, danke Pauline, danke Mohammed für diese Briefe. Und ich habe noch einen allerletzten Song, den ich raufpacken würde. Gern dann noch eine schnelle Fragerunde und dann sind wir raus und dann lassen wir euch in die Feiertage. Und zwar ist der Song von OG Kimo. Und zwar heißt der Malik und läutet wohl sein nächstes Release ein. Keine Ahnung, ja, ich bin ja sehr frisch im Fanclub OG Kimo und bin jetzt das erste Mal so, oh, ich bin jetzt das erste Mal live dabei, während so ein OG Kimo Release nach und nach rauskommt. Und ich muss sagen, das fühlt sich richtig schön an. Wünsche, ich hätte das beim letzten Album schon so empfunden, aus dieser Perspektive von, ey, ich habe OG Kimo voll auf dem Schirm, der ist super krass und bin echt gespannt, was der jetzt macht. Sehr krasses Video auch, sollte man sich angucken.
Kannst du Mauli fragen?
Mauli, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und neulich habe ich gelesen, was von diesem Jahr wahrscheinlich übrig bleibt, ist der Begriff Brandbeschleuniger, weil er bestimmte gesellschaftliche Verwerfungen irgendwie so ans Tageslicht und nach oben gespült hat. Aber was mich da eher beschäftigt, ist ja, das ist eine absolut unkontrollierbare Situation. Ja, wir sind teilweise wirklich Entscheidung, also ganz elementar und viel elementarer wahrscheinlich, als wir es sonst zu spüren bekommen, aber Entscheidungen ausgesetzt, die wir gar nicht selber treffen. Mhm. Und viele Leute leiden da auch richtig drunter, unter diesem Kontrollverlust. Mhm. Bist du auch gerade in diesen Zeiten öfter zufrieden oder unzufrieden?
Puh. Also ich muss sagen, tatsächlich, ne, auch bei all den Gesprächen, die man ja führt mit den verschiedensten Leuten, und da fallen ja dann auch Wörter wie eingesperrt oder so, oder ja, jetzt ist es noch irgendwie eine Maske im Lidl und irgendwann wird man auf den Boden geknüppelt, weil man kein Smartphone bei hat oder so und weil die einen nicht tracken können. Und so, da ist ja, also über dem Ganzen schwebt immer so eine unwirkliche Dystopie, die man, ne, der man irgendwie aufsitzt, weil man denkt, es wird noch schlimmer und es muss immer noch schlimmer werden und es ist jetzt schon so schlimm und die Welt dreht komplett frei, ach du Scheiße. Ich bin aber, muss ich sagen, dieses Jahr wahrscheinlich zufriedener als letztes Jahr. Also ich habe dieses Jahr jetzt nicht so schwerwiegend schlimme Sachen erlebt wie im letzten Jahr und ich würde sagen, dass es mein allgemeines Zufriedenheitslevel sich auch angehoben hat. Ja.
Cool. Es liegt einfach nur an der Tatsache, dass das Finanzamt dieses Jahr sich etwas zurückgehalten hat bei dir, oder was?
Ja, sicher. Die werden auch wieder kommen irgendwann, die Bastarde. Das wie es ist. Aber ey, ich fühle mich, als hätte ich das im Griff gerade. Post aufmachen war schon mal schlimmer, sagen wir so.
Sehr gut. Ja. Aber was darauf schließen lässt, ey, im Endeffekt sind es die materiellen Sachen, oder? Ey, wenn du keine Sorgen hast, also wenn dir das Leben nicht absichtlich schwer gemacht wird oder dir nicht die Bude über dem Kopf weggepfändet wird oder du aus deiner Wohnung fliegst,
ja, weil
du
die Miete nicht bezahlst. Ey, wir wurden auch dieses Jahr aus der Wohnung geschmissen wegen Eigenbedarf. Ne, das ist auch scheiße, das sind auch nervige Sachen und so, die passieren. Ich will das überhaupt nicht tun, als hätte ich das mega Jahr und oh, alles so unbeschwert und Leute, jetzt rollt der Rubel. Aber das ist trotzdem eine Situation, mit der man dann ja halt irgendwie gucken kann, was man jetzt anfängt. Also man ist ja generell man hat jetzt nie nur Hochs in einem Jahr und jetzt, ja. Ey, das war das Jahr, da ist alles glatt gelaufen. Man hat immer wieder irgendwie Sachen, die das ins Gleichgewicht bringen und das ist doch auch okay so. Ich denke mir nur, also ne, dieses Ohnmachtsgefühl von, ey, ich glaube, die Gesellschaft ist so kurz vorm Explodieren und so und ist so zertrieben in so viele Lager und so weiter, dass das irgendwie alles dann doch größtenteils digital ist und dass eigentlich, wenn wir uns gegenüber sitzen und wenn wir das mal beiseite lassen, das, was wir uns jetzt gerade auf Facebook reingezogen haben und dass der andere sich was anderes reingezogen hat und dass wir uns am liebsten an die Kehle springen würden, dass es dann eigentlich alles nur halb so schlimm ist.
Ich sag dir eine Sache, ja, gebe ich dir recht, aber, oder nicht ein Aber, ich möchte nur auf einen Umstand hinweisen. Diese ganzen Corona-Hilfen, die ausgeschüttet wurden, die durfte man zum Beispiel nur für Mietzahlungen benutzen, also so quasi um seine Betriebsstätte am Laufen zu halten. Die durfte man ja gar nicht für den eigenen Lebensunterhalt aufwenden, was ja komplett absurd ist, weil viele Leute leben ja von der Hand in den Mund. Wie sollen die ansonsten überleben? Nichtsdestotrotz, das war ein großes Investitionsprogramm für Leute, die Wohnungen besitzen und die vermieten können. Ja?
Keiner der Vermieter hat gesagt, ey, weißt du was, lassen wir mal 5 Grad sein, Ausnahmesituation, zahlt mal alle 5 Monate keine Miete, sondern es wurde Geld ausgeschüttet an die Leute, damit die aber wenigstens ihre Miete bezahlen können. Ich check, was du meinst.
Richtig. Toll. Und das ist etwas, da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben. Ey, da ist wirklich eine ganz große Umverteilung. Und das Finanzamt wird natürlich anklopfen nächstes Jahr, weil die Scheiße muss nämlich bezahlt werden. Und das holen sie sich dann aber wieder von uns. Und Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass nicht nur Kniebeugen im Unterricht gemacht werden sollen, damit den Kindern wieder warm wird, sondern sie hat eben auch gesagt, nee, eine Vermögensabgabe sieht sie gerade überhaupt nicht, weil die Reichen sollen nicht übermäßig zur Kasse gebeten werden. Halleluja.
Warum denn nicht? Warum?
Ja, das frage ich
mich irgendwer, auch. Das wär dann finde ich, eine Frage, die mal gestellt werden könnte. Warum denn aber eigentlich nicht?
Ja.
Die haben doch Geld. Die können doch überhaupt zur Kasse. Leute ohne Geld können doch immer so schlecht zur Kasse gebeten werden. Das ist doch das Doofe.
Aber von denen kann man es leichter holen. Die anderen haben die besseren Anwälte und die besseren Steuerberater.
Ja, ist und Verschuldung und Geld, was nur im Computer existiert und bla. Das ist halt alles, ne?
Ja, und da könnte man schon einen Gegensatz aufmachen, jenseits von Facebook, würde ich sagen. Aber wer bin ich, dass ich sowas vorschlage?
Sicher, natürlich ist das nicht, Mann, Steiger, mach dein Handy aus, das ist jetzt nicht die ultimative Lösung für alle Lebensumstände, natürlich nicht, das ist klar. Willst du noch einen Song auf die Liste packen, sonst frage ich dich jetzt was.
Hast du nicht gerade einen Song auf die Liste gepackt?
Nee, ob du einen draufpacken willst.
Ja, aber du hast doch noch den Oji Kimo-Song draufgepackt oder hast du den vor der letzten Frage draufgepackt?
Ach, das weiß ich alles gar nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Komm, wir machen jetzt einen Break, der keiner ist.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger?
Ja.
Kannst du dir kurz, das würde ich mir wünschen von dir, kannst du dir kurz so 20 Sekunden Zeit nehmen, um so kurz und knapp wie möglich so ein 2020 Wrap-Up, so wie Moneyboy, freestylen? Steiger?
Ja, ich hab's. Okay.
Ich konnte diese 30 Sekunden Stille nicht deuten. Ich war so, okay, legt er jetzt gleich auf, weil er so beleidigt ist von diesem Vorschlag.
Ich hab's. Okay, ist ein bisschen holprig, aber auf die Schnelle. Covid, Paragraph 15, wir wollen Enteignung. Keine Abschiebung, keine Gentrifizierung, keine Vertreibung.
Oh shit, Bars. Danke, Steiger, das hat richtig Demo-Potenzial, oder?
Auf eine Art.
Ich höre das 600 Leute schreien, so durchaus.
Auf eine Art, also PTK, Philipp, ich schenke dir den Reim für den nächsten Auftritt auf dem Lauti.
Vertreibung auf Enteignung, das ist schon grandios.
Ja, ist ein bisschen holprig, sage ich ja an der Stellung, aber naja. Passt.
Mann, Steiger, danke.
Gut, hey, einen Song habe ich noch und zwar wirklich absurd, ein bisschen absurder Song. Ich weiß auch gar nicht, warum der und welcher Algorithmus da zugeschlagen hat, dass ich den vorgeschlagen bekommen habe. Auf jeden Fall, ich habe mir engste Freunde angeguckt von Finna und ihrer Atari und dann rechts daneben so ein Priester mit dem Song Unterschätze nicht, was du kannst. Deutschrap von Sandesh Manuel. Und Ornament und alles, Aufmachung, sah eher aus wie so ein Yesin-Video, wo sie so Priester spielen. Und dann klickst du das an und denkst, ja, okay, jetzt kommt so irgendwas Halbparodistisches, weil der Typ, der neben ihm sitzt, der sieht auch so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, großer weißer Bart. Und du denkst, das ist alles gestaged. Und dann ist es echt. Es ist einfach echt. Es ist ein katholischer Reim. Ein katholischer Rap. Und das hört sich an wie alle Raps, die nicht richtig Rap sind, sondern wenn Mathematiklehrer denken, sie müssen jetzt die Formeln, binomische Formeln rappen. Aber ich will es euch nicht vorenthalten an dieser Stelle. Unterschätze nicht, was du kannst. Deutschrap von Sandesh Manuel. An dieser Stelle gesegnete Feiertage. Halleluja.
Ja gut, Leute, dann macht's mal gut, oder? Wir hören uns wahrscheinlich irgendwie dazwischen nochmal. Wir machen keine Pausen. Wir sind, warum auch immer, hey, wir machen einfach nie Pause, Steiger, oder? Jede Woche, oder? Seit 5 Jahren, voll okay. Klar, na los.
Wieso Urlaub? Hey, bei dieser Cashman-Diskussion das Lustigste war, irgendein Kommentar, sag mal, macht ihr gerade Pause bei FluxFM oder ich hör euch seit einem halben Jahr gar nicht mehr.
Ja, so ist es.
Auch du, Geschwister, bist wieder in der Gemeinde der Hörenden. Ich habe drunter geschrieben, ich habe mir vorgestellt, wie geil das ist, dass er jetzt so entdeckt, was wir im letzten halben, dreiviertel Jahr gemacht haben.
Und wie der wir kann, abgerissen haben,
der
Alter.
Der kann
wie wir
alles
abgeliefert
nach-
haben, Alter. Premium-Gäste.
Der kann alles nachhören und für ihn ist alles so frisch wie der Morgentau. Und das ist so schön. Also.
Der kann unsere komplette Verwandlung des Jahres von Corona-Skeptiker zu Corona-Leugner einfach komplett mitverfolgen.
Zu Corona-Enthusiasten. Ey.
Ja. Zu Drosten-Abonnenten. Ey, Steiger, wirklich, ne, halt dich mal dran, geh mal heute nicht mehr raus, mach mal einen Schnelltest, machen wir auch nochmal vom Dings russischen Neujahr und dann hören wir uns irgendwie nächste Woche oder so.
Ich freue mich. Bis dahin.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.